DW Menschen und Märkte.
Kreml-Chef Putin belegt den Westen mit einem Lebensmittelembargo. Wie reagieren die Erzeugerländer? Kein Käse mehr aus Frankreich, keine Paprika aus Italien, keine Tomaten aus Holland. Was sagen die Bürger in Russland dazu? Und schließlich, wie setzt man russische Banken unter Druck? Die Deutsche Börse hat die Antwort. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast der DW. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Rolf Henkel. Der gigantische russische Markt für westliche Lebensmittelhersteller ist also erst einmal dicht. Die Regierung in Moskau untersagte am Donnerstag den Import von Fleisch- und Milchprodukten aus EU-Staaten und den USA. Auch Obst und Gemüse sind von dem einjährigen Einfuhrverbot betroffen. Die Sanktionen sind Russlands bisher schärfste Reaktion auf westliche Strafmaßnahmen im Ukraine-Konflikt. Sie gelten auch für Australien, Kanada und Norwegen.
Also im Ersten exportieren wir natürlich grundsätzlich gerne nach Russland. Allerdings muss ich sagen, dass wir schon in diesem Jahr beispielsweise bei Fleischprodukten einen weiteren Rückgang um 80% haben, ebenso im Milchbereich. Deswegen sind die Zahlen so, dass sie nicht ausreichen werden, Marktturbulenzen bei uns zu erzeugen.
So Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt heute Morgen im zweiten deutschen Fernsehen. Während der Minister also für Deutschland Entwarnung gibt, treffen die Sanktionen andere Staaten sehr viel härter. Moskaus Bären im Zoo bekommen keine polnischen Äpfel mehr. Griechenland, die Niederlande, Italien und das Baltikum sind empfindlich betroffen, weil sie viel nach Russland exportieren.
Die Gemüse- und Obstversteigerung im niederländischen Saltbommel. Rund 300 Produzenten bieten hier ihre Waren an. In der Lagerhalle stapeln sich blaue Kisten voller Möhren, Bohnen, Erdbeeren und Paprika. Ein Teil dieser landwirtschaftlichen Erzeugnisse ist bislang nach Russland gegangen. Nach dem von Moskau verhängten Importverbot seien die Preise für alle diese Produkte abgestürzt, sagt Peter von Osch, der Geschäftsführer der Auktion.
Wir haben gesehen, dass die Preise von bijvoorbeeld Paprika.
Wir haben gesehen, dass zum Beispiel der Preis für Paprika innerhalb einer Woche dramatisch gefallen ist. Also Anfang dieser Woche kostete Paprika noch 1 Euro, dann hat Russland die Sanktionen angekündigt und dann fiel der Preis auf 20 Cent pro Kilo. Einen ähnlichen Wertverfall erlebt der Spinat. Der Preis fiel von 1,10 Anfang der Woche auf jetzt 30 Cent. Schneller als erwartet, so von Osch, zeigten die russischen Sanktionen ihre Wirkung. Das heißt, dass die Preise dermaßen schlecht sind, dass die Betriebe ernsthaft unter Druck stehen und dass in einigen Fällen sogar die Zukunft der Betriebe auf dem Spiel steht. So wie der von Robert Zwinkels. Seit 4 Jahren beliefert der Tomatenzüchter aus Südholland den russischen Markt mit einer eigens dafür entwickelten Sorte. Sie ist besonders gut haltbar und übersteht den 5-tägigen Transport nach Russland problemlos. Das Fruchtfleisch, so Zwinkels, sei fest und saftig. Das ist natürlich ein sorgsam aufgebauter Marketingplan mit ganz speziellen Tomatensorten. Das alles aufzubauen hat Jahre gedauert und das wird nun innerhalb einer Woche kaputt gemacht. Sollten die für Russland vorgesehenen Produkte nun auf dem niederländischen oder europäischen Markt landen, würde dies zu einem Überschuss an Paprika, Kartoffeln, Tomaten und so weiter führen. Durch die Konkurrenz purzeln die Preise, was gut für den Verbraucher, aber schlecht für den Hersteller ist. Alternativ könnten Bauern das Obst und Gemüse an ihre Tiere verfüttern, andernfalls müsste die Ware einfach vernichtet werden. Alles keine befriedigenden Perspektiven. Viele Produzenten hoffen daher auf staatliche Unterstützung. Jährlich exportieren niederländische Betriebe Obst und Gemüse im Wert von 1,5 Milliarden Euro nach Russland. Der Wegfall dieser Einnahmen müsse irgendwie kompensiert werden, sagt Nico van Reuten vom Landwirtschaftsverband LTO.
Sommige Betriebe, sowohl in Handel als Produktion, sind gespezialisiert
auf Russland. Einige Betriebe, sowohl Händler als auch Produzenten, sind auf den russischen Markt spezialisiert. Diese Unternehmen kriegen ernsthafte Probleme, wenn der Boykott ein Jahr dauern sollte. Und für viele Gartenbauprodukte ist der Effekt noch viel größer. Denn was nicht nach Russland geht, bleibt jetzt in Westeuropa und das setzt die Preise unter Druck. Van Reuten zeigt Verständnis für die Sanktionspolitik der EU. Es könne aber nicht sein, so sagt er, dass allein der Agrarsektor den Preis dafür zahlen müsse.
Das war eine Reportage von Ludger Katzmierzak aus den Niederlanden.
Das fehlte gerade noch, jammert ein Obstbauer aus Verdia im Norden Griechenlands. Daran gehen wir kaputt. Er und seine Nachbarn produzieren fast ausschließlich für den russischen Markt. Hunderte Landwirte fürchten um ihre Existenz. Ihr Sprecher Tassos Chalkidis meint,
Wir sind jetzt schon am Boden. Die Preise, die wir erzielen, sind viel zu niedrig. Wenn dieses Embargo jetzt noch dazukommt, dann sind wir Landwirte hier in der Region erledigt.
Sein Kollege Christos Yannakakis zählt auf.
60% der Pfirsiche, die wir hier ernten, gehen nach Russland. 53% der Kiwis gehen nach Russland. 60% der Pfirsichsäfte gehen nach Russland.
Wir sind doch nicht schuld an diesem Handelskrieg, sagen die Bauern in Nordgriechenland. Sie haben die Wirtschaftskrise einigermaßen überstanden. Jetzt wollen sie nicht an der Ukraine-Krise zugrunde gehen. Deshalb fordern sie Hilfe von der EU. Die griechische Regierung kam gestern bereits zur Krisensitzung zusammen. Die Zeitung Kathimerini berichtet, dass es schon geheime Gespräche zwischen Athen und Moskau gegeben habe. Russische Diplomaten hätten demnach angedeutet, für Griechenland ein paar Ausnahmen vom Importverbot machen zu können. Schließlich gehöre Griechenland nicht zu den EU-Ländern, die laut Sanktionen gegen Russland fordern. Und Griechenland pflege traditionell gute Beziehungen zu Russland. Der griechische Außenminister Evangelos Venizelos weiß, dass Griechenland als EU-Land natürlich nicht aus der Sanktionsfront gegen Russland ausbrechen darf. Deshalb dämpft er solche Hoffnungen erst einmal.
Russland hat diesen Importstopp gegen die gesamte westliche Welt verhängt, gegen die EU, gegen Amerika, gegen Australien.
Dann aber fügt Venizelos vieldeutig hinzu,
gleichwohl versuchen wir mit unseren Kontakten zu erreichen, dass die Konsequenzen für unser Land so gering wie möglich bleiben.
Also doch Ausnahmen für Pfirsiche aus Griechenland? Wo auch immer dieser Handelskrieg mit Russland noch hinführt, Griechenland kann nur verlieren. Schon jetzt kommen deutlich weniger Urlauber aus Russland an griechische Strände, weil der Rubel an Wert verliert und sich viele Russen einen Griechenlandurlaub nicht mehr leisten können. Zudem ist die griechische Energiebranche total abhängig von Russland. 60% der Gasimporte bezieht Griechenland aus Russland. In einem Interview mit der Athener Zeitung Kathimerini drohte ein russischer Manager der Energiewirtschaft kürzlich unverhohlen, Russland könne den Gashahn auch zudrehen. Deshalb riet er, Griechenland solle beim Thema Ukraine mit Russland zusammenarbeiten, sonst könnte es sein, dass die griechischen Verbraucher im kommenden Winter kein Gas haben und frieren.
Die Landwirtschaft im Norden Griechenlands ist also besonders hart betroffen. Das war ein Beitrag von Thomas Bormann. Aus Italien ist zu hören, dass der dortige Außenhandelsverband Exporteinbußen von bis zu 250 Millionen Euro befürchtet. Da werden schnell Rufe nach Entschädigung und neuen Subventionen laut. Aber es gibt auch andere Stimmen. Der russische Markt ist nicht der Nabel der Welt, meint zum Beispiel der polnische Landwirtschaftsminister Marek Sawicki. Polen hat letztes Jahr Lebensmittel für 1,3 Milliarden Euro nach Russland geliefert und ist vermutlich von den Sanktionen am härtesten betroffen, außer den Russen selbst natürlich.
Am ersten Tag nach dem folgenreichen Importstopp schwankt die Stimmung in Russland. Zwischen politisch motivierter Zuversicht der Regierung, Katerstimmung bei Lebensmittelhändlern und Restaurants oder Zufriedenheit über die Gegensanktionen. Angenehm ist das nicht, meint dieser Mann. Aber wenn man geschlagen wird, muss man doch antworten, oder? Viele fürchten nun, dass Obst, Fleisch, Milchprodukte oder Gemüse erst einmal knapper und dann teurer werden, vor allem Richtung Herbst und Winter. Denn im importgewohnten Russland wird wenig einheimische Ernte gelagert und privat haben zumindest viele Städter keinen Keller. Diese Moskauerin glaubt nicht, dass es mit der Versorgung Probleme gibt. Ich denke nicht, dass wir weniger landwirtschaftliche Produkte haben werden, wie Kartoffeln oder so. Dieses junge Ehepaar kommt gerade aus einem teuren Luxussupermarkt. Alphabet des Geschmacks heißt die Kette, die fast nur Importwaren verkauft. Den Importstopp finden beide richtig. Naja, jetzt, wo wir eben hier drin waren, können wir sagen, dass sich bis jetzt überhaupt nichts verändert hat. Doch uns ist klar, dass Veränderungen folgen werden. Wir haben keine Angst. Eine Kalaschnikow liegt schon unter meinem Kissen. War nur ein Scherz. Beide würden sich eine politische Lösung und gute Beziehungen wünschen. Hungern wird niemand müssen, da sind sich alle einig. Gefühlt harte Zeiten kommen eher auf Russen der Mittelschicht zu, für die französischer Käse oder belgische Birnen inzwischen zum Alltag gehören, meint Anfisa Varonina, Chefredakteurin der renommierten Wirtschaftszeitung Vedomosti. Doch die Regierung setzt ja nun auf die einheimische Ernte und wenn russisches Obst oder Gemüse teurer wird, würden das auch die Ärmeren spüren. Auch wenn die russische Regierung Regierung Subventionen versprochen hat. Anfisa Varonina beobachtet den Lebensmittelmarkt in Russland seit langem. Dieser sei zutiefst verunsichert, meint sie. Denn Lebensmittelhändler, Supermärkte und deren Zulieferer sind wenig optimistisch. Gestern haben wir mit vielen gesprochen, die im Vertrieb arbeiten. Öffentlich sagen sie, die Situation sei gar nicht so schlimm und dass man einen Teil der verbotenen Produkte ja ersetzen kann. Im persönlichen Gespräch klingt das dann weit weniger optimistisch. Der Chef einer großen Verkaufskette hat mir gesagt, sollten diese Sanktionen tatsächlich in der vorgelegten Form in Kraft treten, müsste er dicht machen. Auch bei anderen Gesprächspartnern konnte man sogar am Telefon hören, wie blass sie wurden. Die Worte sind ihnen im Hals stecken geblieben. Die ersten Lebensmittellieferanten haben bereits reagiert und die Preise erhöht, beklagen heute mehrere Restaurantbesitzer. Fleisch oder Gemüse kann man ersetzen, sagen sie. Doch die Qualität wird sinken, weil es weniger Auswahl gibt und teurer wird es dann auch. Auch wenn die Regierung schon mit mehreren lateinamerikanischen Ländern über neue oder mehr Importe verhandelt, darunter Chile, Argentinien oder Brasilien. Brasiliens Geflügelproduzenten haben bereits großes Interesse signalisiert. Russischen Analysten macht die Wirtschaftsentwicklung trotzdem weiter Sorgen, denn die verhängten EU- und US-Sanktionen in vier wichtigen Branchen hemmt ihrer Ansicht nach das Wirtschaftswachstum und das Investitionsklima habe sich bereits verschlechtert. Auf Nachfrage meint auch die freundliche Moskauerin von vorhin nachdenklich. Es ist schlecht für euch und es ist schlecht für uns, das verstehe ich schon. Aber wir werden ja nicht gefragt, das entscheiden andere. Ja, es wird schlecht. Das junge Ehepaar aus dem Supermarkt hat seinen Humor weiter nicht verloren. Er meint zum Abschied, die Russen sind mal wieder die Einzigen, die Sanktionen gegen sich selbst verhängen.
Das war Andrea Beer aus Moskau. Tatsächlich scheint Kreml-Chef Putin nicht ganz begriffen zu haben, wie das mit den Sanktionen so funktioniert. Sonst würde er nicht seine eigene Bevölkerung bestrafen. Andere wissen besser, wie das geht.
Die Mitteilung 4 aus 2014 der deutschen Börse an die Händler auf dem Frankfurter Parkett lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Hohe Priorität steht in großen Buchstaben darüber, der Betreff EU- und US-Sanktionen betreffend Ukraine-Russland. Was dann folgt, ist eine klare Ansage, wie ab sofort mit den Sanktionen gegen Russland auf dem Parkett umgegangen werden muss. Denn Aktien oder Unternehmensanleihen russischer Unternehmen kann man auch in Frankfurt handeln. Normalerweise. Jetzt gelten strikte Auflagen. Der Börsenbetreiber stellt in seinem Schreiben, das dem ARD-Börsenstudio vorliegt, klar,
dass bis auf weiteres sämtliche Transaktionen oder sonstige Geschäftstätigkeiten, die unmittelbar oder mittelbar eine Begebung oder Begründung oder Unterstützung einer EU-verbotenen neuen Finanzierung bezwecken oder bewirken oder den Handel damit bezwecken oder bewirken, jetzt und in Zukunft verboten sind.
Ähnliche Anweisungen gibt es nach Auskunft von Fondsgesellschaften auch von der Bundesbank sowie der Finanzaufsicht BaFin, die auch die Einhaltung der Sanktionen kontrollieren. Für die Händler und ihre Handelsbanken bedeutet das, sie müssen besonders aufpassen, denn ein Verstoß gegen die Sanktionsvorschriften würde empfindliche Strafen nach sich ziehen. Daniel Förtsch vom Handelshaus Walter Ludwig zum Beispiel schaut genau hin, wenn er es mit russischen Papieren zu tun bekommt.
Wir müssen natürlich darauf achten, logischerweise. Und dann ist es ja so, dass wir über unsere Abwicklungsbank, die haben die gleichen Auflagen von der BaFin bekommen. Und wenn solche Papiere ins Depot gehen, dann klingeln bei denen die Alarmglocken und dann wird das gemeldet.
Die Deutsche Börse will ihr Schreiben auf Nachfrage nicht kommentieren. Ein Sprecher weist aber darauf hin, dass die Börse streng auf die Vorschriften im Rahmen der Sanktionen achte und dazu mit den Behörden zusammenarbeite. Die finanziellen Folgen, die der Deutsche Börse AG durch die Handelsbeschränkungen entstehen, würden derzeit untersucht, seien aber wahrscheinlich gering. Das bestätigt auch Arthur Brunner, Chefhändler beim Handelshaus ICF Kursmakler. Betroffen seien ausschließlich Papiere, beispielsweise von Gazprom oder der Sberbank, die nach dem 1. August herausgegeben worden sind.
Die Anleihen, die bisher gehandelt werden, sind von dieser Regelung nicht betroffen. Das ist auch beruhigend für die Anleger, die Anleihen von diesen Banken besitzen. Sie können weiterhin gehandelt werden. Lediglich können diese betroffenen Institute keine neuen Anleihen begeben.
Der Umfang dieser Geschäfte sei in Deutschland aber ohnehin nicht besonders groß. Das Hauptgeschäft fände in London statt. Doch auch dort würden die Sanktionen gelten.
Die betroffenen 5 Banken können sich in der EU und auch in den USA nicht mehr an den Kapitalmärkten finanzieren. Die Möglichkeit für sie besteht jetzt lediglich an den asiatischen Märkten, aber im Moment sind sie eigentlich von der Liquidität abgeschnitten.
Die Händler auf dem Frankfurter Parkett haben keine Zweifel daran, dass es den russischen Unternehmen über kurz oder lang gelingt, sich in Asien oder Lateinamerika möglicherweise zu erhöhten Konditionen weiter zu finanzieren. Irgendeiner wird das Geschäft schon machen, heißt es auf dem Parkett. Nur europäische und amerikanische Banken, also die mit der meisten Erfahrung in solchen Geschäften, würden davon wohl lieber die Finger lassen. Manch einer fasst russische Papiere im Moment lieber gar nicht mehr an. Und auch Anleihehändler Daniel Förtsch ist lieber vorsichtig.
Wir lassen generell die Finger von solchen Papieren, weil das ist alles zu undurchsichtig. Ich möchte mich da nicht verbrennen.
Anleihehändler Daniel Förtsch will sich nicht die Finger verbrennen. Das war ein Beitrag von Samir Ibrahim. Und das war es auch in unserem Podcast am Freitag. In der Technik war Jürgen Kuhn, am Mikrofon war Rolf Wenkel und er sagt danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.